ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, herzlich willkommen zu den Tagesthemen am 30. Jahrestag der deutschen Einheit. Wir feiern diese Einheit Jahr für Jahr und hören dennoch nicht auf, sie zu hinterfragen. Wir leben zusammen und lernen uns dennoch erst so richtig kennen. Vielleicht ist es ja unsere Lebensaufgabe, das Miteinander jeden Tag ein bisschen besser zu gestalten und nicht bereits heute die vollkommene Einheit zu erwarten. Stolz sein auf das gemeinsam Vollbrachte können wir allerdings heute schon, so wie bei den offiziellen Feierlichkeiten in Potsdam.
Glaube an dich selbst.
Mit Stars aus allen Teilen der Republik vor Corona-bedingt wenig Publikum. Aus der Politik kamen durchaus kritische und mahnende Worte zur Einheit, wie von Bundespräsident Steinmeier.
Es bleibt unsere Aufgabe, uns auch menschlich näher zu kommen, neugierig zu bleiben, Lebenswelten und Sichtweisen der jeweils anderen mindestens zu kennen und auch zu respektieren.
Aber in diesen 30 Jahren sind natürlich schon viele Freundschaften und Partnerschaften entstanden, wie zwischen den Städten Gelsenkirchen tief im Westen und Cottbus in der Lausitz. Meine beiden Kollegen vom Westdeutschen und Mitteldeutschen Rundfunk haben Städtetausch gemacht. Jörg Steinkamp hat Cottbus erkundet und Sebastian Schiller Gelsenkirchen.
Ganz ehrlich, ich hatte Vorurteile Cottbus gegenüber. Deshalb bin ich komplett überrascht von der Stadt. In der Altstadt lerne ich Sibylle Jensch in ihrem Friseursalon kennen. Gelernt hat sie ihren Job in Gütersloh, kehrte zurück und hat nun in der Heimat großen Erfolg. Gerade weil sie im Osten geboren wurde, sagt sie.
Wir kennen den Osten und wir kennen danach eben den Westen. Und ich finde, es ist schön, sich eigentlich aus beiden Seiten das Gute rauszunehmen oder eben das Schöne zu sehen und nicht immer nur das, was eben alles nicht geht.
Aber nicht alle Cottbusser sind so zufrieden wie Sibylle Jensch. Die Arbeitslosenquote liegt bei 8%. Durch das Ende der Braunkohleförderung steigt der Frust in der Bevölkerung. Hier im Stadtteil Sachsendorf blickt kaum jemand positiv in die Zukunft. Auch Mike nicht, der hier mit seinen drei Kindern wohnt.
Alleingelassen, auf den Punkt gebracht.
Warum?
Warum? Soziale Versorgung, dieses ganze Miteinander, das gibt's in Sachsendorf, in Cottbus nicht mehr.
War das vor der Einheit anders?
Ja. Definitiv.
Wie war's denn da hier dann?
Freundschaftlich. Brüderschaftlich.
Ich bin 2 Monate vor dem Mauerfall geboren. Ost oder West, das hat für mich nie eine Rolle gespielt. Wie sehen das eigentlich die Leute hier in Gelsenkirchen?
Also grundsätzlich ist das kein Thema.
Niemand darf sich benachteiligt fühlen.
Das spielt eigentlich gar keine Rolle, weil jeder Mensch ist gleich, sage ich mal. Ne?
Hauptsache, man fühlt sich wohl.
Genau.
Fast 20% der Einwohner hier haben einen Migrationshintergrund. Und Gelsenkirchen hat finanziell nicht die besten Voraussetzungen. Die Stadt hat 1,4 Milliarden Euro Schulden.
Was muss ich denn gesehen haben als jemand, der noch nie in Gelsenkirchen war? Was muss ich mir unbedingt angucken?
Ja, ich glaube, das Bekannte eigentlich, Schalke halt.
Gelsenkirchen ist Schalke, das höre ich hier oft. Fußball wird heute nicht gespielt, aber dafür vor der Arena Sport gemacht. Und ich muss mitmachen.
Sind Sie Schalke-Fan?
Ja.
Also mein Mann ist schon ewig hier mit Dauerkarte, mein Sohn auch. Und mein Enkel hat zur Geburt den Mitgliedsausweis bekommen.
Das alte Zechengelände Nordsternpark. Bis 1993 wurde hier Steinkohle gefördert. Strukturwandel spielt seitdem eine wichtige Rolle.
Hier findet immer Wandel statt. Man muss nur immer hoffnungsvoll nach vorne gucken.
Die Probleme sind die gleichen, gerade das Thema Kohle, was kommt danach? Da sind wir im Ruhrgebiet vielleicht ein Stückchen weiter.
Was mich aber wirklich beeindruckt hat, auch nach fast 30 Jahren befindet sich diese Stadt immer noch im Strukturwandel. Also in einem Prozess, der in der Lausitz ja gerade erst so richtig beginnt.
Auch nach 30 Jahren bleibt also die Herausforderung, den Wandel zu meistern. Und wie kann das gelingen? Dazu die Meinung von Christine Schwietzer vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Ich wurde in der DDR geboren. Ich war 12, als die Mauer fiel. Meine Eltern wollten die deutsche Einheit und ich bin hineingewachsen in dieses wiedervereinigte Land. Es geht mir gut. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen in Ostdeutschland das ähnlich sehen. Ich habe aber auch Freunde und Verwandte, die es schwer hatten. Ingenieure, deren Betriebe geschlossen wurden. Menschen, die plötzlich das Gefühl hatten, nicht mehr gebraucht zu werden. Hunderttausende sind der Arbeit hinterhergereist, andere von einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in die nächste gerutscht und irgendwann in die Rente mit hohen Abschlägen. Das wirkt nach, bis heute. Und trotzdem sehe ich das, was wir gewonnen haben. Wie hartnäckig und geduldig wir uns immer wieder auf neue Situationen eingestellt haben. Und deshalb können wir selbstbewusst einfordern, was noch nicht funktioniert. Wir sollten nicht nach dem Staat rufen, sondern den Staat in die Pflicht nehmen, endlich umzusetzen, was liegen geblieben ist. Dafür müssen wir uns noch mehr engagieren. In Vereinen, in Betrieben, ja auch in Parteien. Ich wünsche mir, dass die nächste Bundesregierung keinen Ostbeauftragten mehr braucht, weil dann wie selbstverständlich mehr Ostdeutsche am Kabinettstisch sitzen und in den Führungsetagen dieser Republik. Dafür müssen wir alle lernen, die andere Sicht auch einmal auszuhalten. Wir Ostdeutsche sollten nicht für jede unerfüllte Erwartung dem Westen die Schuld geben. Und die Westdeutschen müssen anerkennen, dass alle Ostdeutschen von heute auf morgen ihr komplettes Leben umgestellt haben. Übrigens, wir sind es leid, auf dem Operationstisch der Nation zu liegen und jeder darf mal Arzt spielen und sagen, was dem Patienten wirklich fehlt. Wir sollten damit aufhören. Und noch ein Wort von Ost zu Ost. Ich kann verstehen, dass sich manch einer im Osten wie ein Mensch zweiter Klasse fühlt. Ich finde aber auch, wir sollten uns diesen Schuh nicht länger anziehen. Wir sind nicht zweitklassig. Wir wissen doch, was wir können.
Die Meinung von Christine Schwietzer. Eine Oktoberüberraschung, so nennt man im US-Präsidentschaftswahlkampf ein Ereignis, das in den letzten Wochen vor der Wahl noch einmal alles drehen kann. So richtig gerechnet hatte damit in diesem Jahr keiner mehr. Das Land hat genug zu tun mit der Corona-Pandemie, einer gespaltenen, polarisierten Gesellschaft und aufgeheizten Stimmung. Vor allem durch den eigenen Präsidenten Trump. Der ist nun plötzlich ausgebremst, an Corona erkrankt und wird im Militärkrankenhaus behandelt. Die US-Medien berichten über nichts anderes mehr. Alle fragen sich, welche Folgen hat diese Corona-Erkrankung für den Präsidenten und für den Kampf um das wohl mächtigste Amt der Welt? Über die Oktoberüberraschung in diesem Wahlkampf, Jan-Philipp Burgert.
Ganz Amerika schaut gebannt auf dieses Mikrofon. Mehr als eine halbe Stunde später als angekündigt treten Trumps Leibarzt und sein Team vor die Presse. Kein Grund zur Beunruhigung, lautet ihre Botschaft nach der ersten Nacht des Präsidenten im Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt sind mein Team und ich extrem glücklich über den Fortschritt des Präsidenten. Donnerstag hatte er einen leichten Husten, Schnupfen und Müdigkeit. All das löst sich gerade und bessert sich. Das Coronavirus sei vor 72 Stunden, also am Mittwochmittag, beim Präsidenten diagnostiziert worden, erklärt der Arzt. Einige Stunden nach der Pressekonferenz rudert er mit diesem Brief zurück. Die Diagnose sei erst am Freitag gestellt worden. Einige US-Medien reagieren zunehmend misstrauisch auf die Informationen des Weißen Hauses. Sie berichten über eine namentlich nicht genannte Quelle, die Trumps Zustand als sehr besorgniserregend bezeichnet. Demnach sei der Präsident keinesfalls schon auf dem Weg der Besserung. Fest steht, dass immer mehr Menschen aus Trumps Umfeld positiv getestet werden. Die Verkündung der Richterkandidatin für den obersten Gerichtshof im Rosengarten des Weißen Hauses soll ein Corona-Hotspot gewesen sein. Inzwischen sind auch drei Senatoren der Republikanischen Partei erkrankt. Trotzdem will man an dem Zeitplan für die Ernennung festhalten. Trumps Herausforderer Joe Biden setzt indessen seinen Wahlkampf fort. Bei einem Auftritt in Michigan wünscht er dem Präsidenten eine schnelle Genesung. Gleichzeitig übt er indirekte Kritik am Krisenmanagement der Regierung. Dies ist eine Erinnerung, dass wir als Nation besser mit der Pandemie umgehen müssen. Präsident Trump will vom Krankenhaus aus seine Amtsgeschäfte fortführen. Hier steht ihm eine Präsidentensuite zur Verfügung, die 9 Zimmer auf einer eigenen Etage umfassen soll. Vor 3 Stunden meldet Trump sich per Twitter zu Wort und dankt dem Krankenhauspersonal. Beim Kampf gegen die Seuche habe man in den letzten 6 Monaten große Fortschritte gemacht. Ich fühle mich gut, schreibt der Präsident.
Ein bisschen wie ein amerikanischer Vorwahlkampf war das heute in Köln. Die 3 Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Laschet, Merz und Röttgen, traten zum ersten Mal seit vielen Monaten nacheinander bei einer Veranstaltung auf. Vor 250 Delegierten der Jungen Union Nordrhein-Westfalen. Ein Heimspiel für die 3, sie alle kommen aus Nordrhein-Westfalen, wollen in 2 Monaten den Vorsitz ihrer Partei übernehmen. Die Union muss dafür zuvor noch eine Bundestagswahl gewinnen. Das Ziel wäre dann wohl für jeden der 3 das Kanzleramt in einem Jahr. Wobei auf dem Weg dahin noch ein weiterer Stolperstein auftauchen könnte. Mein Kollege Tobias Reckmann hat sich im Kölner Gürzenich das Vortanzen der Kandidaten angeschaut.
Wir brauchen in einer künftigen Bundesregierung die christlich-soziale, die liberale und die wertkonservative Wurzel.
Wir müssen die treibende Kraft werden, die bejaht, die gestaltet und die eine Ordnungsidee hat. Was wir sein wollen, wer wir sein wollen.
Da kämpfen wir nicht für eine Koalition oder für eine Kombination aus irgendwelchen Farben, sondern bei dieser Bundestagswahl kämpfen wir ausschließlich für uns.
Drei Männer, drei Kandidaten. Jeder von ihnen muss heute überzeugen. Das Publikum, der einflussreichste Landesverband der Jungen Union. Sie stellt rund ein Viertel der CDU-Mitglieder. Wer Parteivorsitzender werden will, braucht diese Unterstützung. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet macht den Anfang, betont seine Regierungserfahrung und gibt sich als Macher und Gestalter.
Wir müssen Klimapolitik vereinbaren mit dem Kampf für Arbeitsplätze in unserem Land. Ein Verteufeln der Autoindustrie geht an den Kern unseres Industrielands.
Dann folgt Norbert Röttgen, der Außenseiter, reißt viele Themen an, doziert über Digitalisierung, Russland und die USA. Begeisterung entfacht er damit nicht.
Sind wir vorbereitet etwa auf die Frage, die ein möglicher neuer Präsident Biden an uns richtet? Seid ihr bereit, mit uns eine gemeinsame transatlantische Antwort zur Gestaltung von Frieden und Freiheit zu geben?
Der dritte, Friedrich Merz, wirtschaftsfreundlich, aber heute auch den Jungen zugewandt.
Wir müssen im nächsten Jahr in die Bundestagswahl gehen mit einem klaren Angebot an die junge Generation. Mit einem umfassenden Begriff von Nachhaltigkeit, nicht nur in der Umweltpolitik, ja, da auch, aber auch in der Wirtschaftspolitik, in der Finanzpolitik, in allen diesen Bereichen.
Beim Applaus liegen Laschet und Merz heute gleich auf und deutlich vor Röttgen.
Und wenn ich einen Favoriten benennen müsste, dann würde ich sagen, Armin Laschet ist Favorit für den Vorsitz. Mein persönlicher Favorit wäre aber Friedrich Merz.
Also das war ganz klar Friedrich Merz. Ihm traue ich auch am meisten sowohl den Parteivorsitz zu als auch die Kanzlerkandidatur.
In der Kanzlerfrage war auch hier in Köln noch ein vierter Kandidat präsent. Nicht selbst anwesend, aber in den Umfragen klar vorn. CSU-Chef Markus Söder. Auch wenn der bislang keine Ambitionen geäußert hat.
Ich hätte schön gefunden, wenn er gekommen wäre. Ich finde ihn auch, er wäre auch ein super Kanzlerkandidat.
Überhaupt nicht. Ich glaube, Markus Söder wird hier auch von keinem vermisst.
2 Monate Wahlkampf bleibt den Kandidaten noch. Dann wird gewählt. Auf dem Bundesparteitag der CDU im Dezember.
Zurück zur Tagespolitik. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plant wesentlich mehr Corona-Tests in Pflegeheimen und Arztpraxen. Und damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Judith Rankers.
Wenn in einem Pflegeheim eine Corona-Infektion auftritt, sollen künftig alle Personen Anspruch auf einen Test haben, die dort wohnen, arbeiten oder in den 10 Tagen zuvor zu Besuch waren. Das sieht ein Referentenentwurf aus dem Gesundheitsministerium vor, über den zuerst der Spiegel berichtet hatte. Ähnliche Regelungen sind für Krankenhäuser und Arztpraxen geplant. Das Robert-Koch-Institut meldete heute 2.563 Corona-Neuinfektionen. Damit liegt die Zahl den dritten Tag in Folge über 2.500. Die spanische Hauptstadt Madrid ist wegen hoher Corona-Infektionszahlen fast vollständig abgeriegelt worden. Seit gestern Abend darf die Stadt nur in begründeten Fällen betreten und verlassen werden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt in Madrid bei 648. Das ist mehr als doppelt so hoch wie in Spanien insgesamt und etwa 20 Mal so hoch wie in Deutschland. Im Nordwesten der Alpen haben Unwetter schwere Schäden angerichtet. 2 Menschen kamen ums Leben, mindestens 9 werden noch vermisst. Am Morgen wurde das Ausmaß der Schäden im Hinterland der Côte d'Azur sichtbar. In der bergigen Region nördlich von Nizza wurden mehr als 100 Häuser zerstört oder schwer beschädigt. In den angrenzenden italienischen Regionen Piemont und Aostatal wurden mehrere Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten. Der starke Regen führte in Venedig dazu, dass zum ersten Mal die neue Hochwasserschutzanlage Mose eingesetzt worden ist. Die 78 Flutbarrieren wurden hochgefahren, weil ein Hochwasser von 1,30 Meter vorhergesagt war. Dadurch wären tiefer gelegene Teile der Lagunenstadt sonst überschwemmt worden.
Und wir kommen zur Fußball-Bundesliga. Da hat Hoffenheim uns am vergangenen Sonntag gezeigt, dass der FC Bayern doch noch zu besiegen ist. Doch von dieser Euphorie ist bei Hoffenheim heute in Frankfurt nicht mehr viel übrig geblieben, Andreas Keckel, oder?
Ja, so schnell kann's denn gehen. Vergangenes Wochenende noch von so vielen Fußballfans im Lande heftigst gefeiert nach diesem triumphalen Auftritt gegen die vermeintlich übermächtigen Bayern. Ja, und heute mal ganz kurz wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und das völlig verdient. Von einer mutigen und vor allem im zweiten Durchgang klar überlegenen Frankfurter Eintracht. 2:1 gewannen die Hessen, machten damit ihren gelungenen Saisonstart perfekt und mischen weiter munter mit an der Tabellenspitze.
Frankfurts Freude war natürlich vorhanden, aber nicht überschwänglich. Es ist der erste, dritte Spieltag. Dennoch.
Ja, man kann auch happy und stolz sein, wenn man nach 0-1 Rückstand gegen eine Mannschaft, die vor einer Woche Bayern München 4-1 geschlagen hat, wenn man dann zurückkommt mit einem 2-1 gewinnt, also dann freue ich mich natürlich sehr.
Frankfurt beginnt gut. Die ersten Minuten gehören der Eintracht in Schwarz und Rot. Silva in der vierten Minute. Bis zur 18. Minute ist von Hoffenheim offensiv wenig zu sehen. Dann kommt der Gala-Auftritt von André Kramaric und das Tor zum 0-1. Sein 6. Saisontreffer, er, der von den Bayern umworben sein soll.
Alle wissen, glaube ich, und das hat er heute wieder gezeigt mit seinem Tor, dass André Kramaric ein unglaublicher Spieler ist, der natürlich das Interesse der größten Clubs weckt. Aber ja, ich will die Spekulation nie kommentieren, aber ich darf Ihnen hier sagen, ich bin sehr zuversichtlich, dass er diese Saison für uns spielt.
Nach der Pause ist Frankfurt klar überlegen. Der Ausgleich fällt in der 54. Minute. Dost zu Kamada, das 1:1. Vor 8000 Zuschauern in Frankfurt spielen die Gastgeber mit großer Leidenschaft. Sinnbildlich der Siegtreffer in der 71. Minute. Silva im Sitzen, Dost gedankenschnell zum 2:1. Frankfurt ungeschlagen, 2 Siege, ein Unentschieden, ein guter Saisonstart.
Nach 2 Pleiten zuletzt in der Liga und im Supercup haben die Dortmunder heute wieder die Kurve gekriegt. Und das doch einigermaßen beeindruckend. Das 4:0 gegen Freiburg auch mal wieder zum großen Teil das Werk des Mannes hier in Blond. Erling Haaland mit seinen Treffern 3 und 4 heute schon an diesem dritten Spieltag. Aber wie man sieht, die norwegische Tormaschine, sie wusste auch ganz genau, bei wem sie sich diesmal zu bedanken hatte. Giovanni Reyna, gerade mal 17 Jahre alt und heute gleich dreifacher Torvorbereiter beim BVB.
Als Giovanni Reyna nach 80 Minuten in Dortmund das Spielfeld verlassen hatte, war ihm die Anerkennung aller Mitspieler gewiss. Denn er war es, der nach 30 Minuten Langeweile und dem Ballgewinn von Marco Reus Haaland die Vorlage zum ersehnten Führungstreffer des in Schwarz-Gelb spielenden BVB lieferte. Mit nur 17 Jahren überzeugt Reyna durch Übersicht und exzellente Technik. Reyna lässt andere glänzen, zur Freude von heute immerhin 11.500 BVB-Fans. Schon 2 Minuten nach der Halbzeit war es erneut Giovanni Reyna, der per Eckstoß das 2:0 einleitete. Der Torschütze Emre Can hatte sich entscheidend gegen Freiburgs Schmied behauptet. Ausgangspunkt des dritten Tores war wieder Giovanni Reyna mit einem punktgenauen Zuspiel auf Erling Haaland. 2. Tor von Haaland, 3. Torvorlage von Reyna.
Es ist typisch Gio. Ich bin von ihm nicht überrascht, aber er muss weiter so, weiter arbeiten und er wird eine sehr gute Karriere machen.
Als Reyna schon nicht mehr dabei war, legte Haaland in der Nachspielzeit noch uneigennützig für Felix Paslak zum 4:0 Endstand auf. Dem BVB gelingt auch dank Giovanni Reyna 17 und Erling Haaland 20 die Wiedergutmachung für die Niederlage in Augsburg vor einer Woche.
Und wir schauen auf die restlichen Ergebnisse. Stuttgart und Leverkusen trennen sich 1:1. Köln unterliegt Gladbach 1:3. Bremen gewinnt gegen Bielefeld 1:0 und Leipzig schlägt Schalke 4:0. Bereits gestern das 4:0 von Union Berlin gegen Mainz. Morgen dann trifft Wolfsburg auf Augsburg und die Bayern empfangen die Berliner Hertha. Die Tabelle. Leipzig an der Spitze, punktgleich dahinter die Frankfurter vor Dortmund, Augsburg, Hoffenheim und Bremen. In der zweiten Hälfte Gladbach auf Rang 10, dahinter Freiburg. In der Abstiegszone nach gerade mal 3 Spieltagen Köln, Mainz und Schalke. Er ist bislang die Überraschung der French Open. Daniel Altmaier, die Nummer 186 der Tennis-Weltrangliste, ist nach Alexander Zverev als 2. Deutscher ins Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers von Paris eingezogen. In Runde 3 gewann der Qualifikant klar in 3 Sätzen gegen den Weltranglisten 8. Matteo Berrettini aus Italien. Ebenfalls in der Runde der letzten 16 bei den Frauen Laura Siegemund, die trotz Rückenproblemen in 3 Sätzen gegen die Kroatin Petra Martic erfolgreich war. Ja, und wir schauen jetzt, ob auch Sie heute womöglich Erfolg hatten. Die Lottozahl. 10, 13, 20, 25, 33, 48, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und natürlich schauen wir auch an diesem Nationalfeiertag noch zum Himmel, Sven Plöger. Denn jeder geschichtsträchtige Tag hat auch sein Wetter.
Genau so ist es, Helge. Und deswegen habe ich natürlich mal ein bisschen in den Annalen der Meteorologie, hoppala, das war ja ganz wild, in den Annalen der Meteorologie, das sollte mir eigentlich gelingen, gewälzt. Und das gucken wir uns direkt an. Das war die Wetterlage vom 3. Oktober 1990, dem Tag der deutschen Einheit. Damals das Tief hier zwischen Island und Schottland und eine südwestliche Strömung. La im Schwarzwald 26 Grad warm. Was ist denn los mit mir? Ist schon spät. 26 Grad warm, in Berlin 21 Grad. Und jetzt gucken wir uns mal die Lage heute an. Da ist das Tief weiter südlich. Das ist das Tief, was ja, wir haben es gerade in den Tagesthemen gesehen, diese Dramatik vor allen Dingen südlich der Alpen brachte. Das hat dafür gesorgt, dass die kältere Luft rumgeführt würde. La nur 15 Grad, dafür 23 in Berlin. Und dann gab es noch 25 Grad in St. Bartholomä am Königssee. Und in Gondo, das ist im Wallis, da fielen tatsächlich seit vorgestern Abend 540 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter. Das ist ungefähr so viel wie in Berlin in einem Jahr. Jetzt gucken wir auf unsere Wetterentwicklung. Und was man dort sieht, ist nochmal die Summation. Das ist nämlich bis Donnerstag durchaus in Richtung 150 bis 200 Liter südlich der Alpen nochmal geben kann. In der kommenden Nacht nach Nordosten ein bisschen Regen. Teilweise sind auch kurze Gewitter möglich. Der nächste kommt dann hier von Westen rein, auch mit Wind. Zwischendurch ein Spalt, wo weniger los ist. Am Nachmittag gibt es dann häufigere Aufhellungen in der Osthälfte. Im Westen lässt der Wind später wieder etwas nach. Die Temperaturen morgen früh, wo es aufklart, einstellig, sonst 10 bis 14. Morgen Nachmittag dann Werte allgemein so zwischen 14 und 19 an Oder und Neiße 20, 21 Grad. Und danach gibt es ein wechselhaftes Geschehen. Man sieht das hier, Sonne, Wolken, ab und zu Regen. Helge, man kann also zusammenfassend sagen, es herbstelt so ein bisschen vor sich hin.
Herbstwetter, trotzdem vielen Dank, Sven, für das Wetter. Gerne. Das waren die Tagesthemen. Und ich empfehle Ihnen jetzt das Wort zum Sonntag. Darin geht es um unsere Erinnerungskultur in Deutschland zu 30 Jahre Einheit. Und danach wird noch mal am Feiertag richtig gefeiert bei Inas Nacht. Und morgen begrüßt Sie hier wieder meine Kollegin Pina Atalay. Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntag.